Ein herzliches Aloha, Kalle. Kalle, wir beide mal wieder in Original-Oldschool-Besetzung. Ich in Berlin und du in Leipzig. Wie geht's?
Ja, also eigentlich, es geht mir gut. Ich habe am Wochenende die Ironman WM in Nizza verfolgt. Also gut, es kann immer besser noch sein, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden und sonst passt alles erstmal soweit.
Du hattest auf jeden Fall die Nerven, noch Radfahren zu gehen während des Rennens. Also ich wäre auf die Rolle gegangen an deiner Stelle. Aber da muss man natürlich cool bleiben und später wieder reinschalten. So lange warst du ja nicht unterwegs. Hast du das Ende live gesehen?
Ja, aber ich habe jetzt nicht das Rennen an sich angeschaut im Fernsehen, sondern ich habe mir es eher so ein bisschen am Ticker verfolgt. Also jetzt, dass Sam Laidlaw dann das irgendwie am Ende gewinnt. Also es war jetzt nicht klar, weil es kann ja immer was passieren im Ironman, das wissen wir ja selber. Aber ja, man hat halt schon gesehen im Ticker, dass er es gewinnt. Und Patrick war natürlich mit seiner Aufholjagd phänomenal. Und ich glaube, klar, wir haben jetzt von unserem Podiumstipp, den wir hier abgegeben haben oder ich abgegeben habe, war einer fehlerhaft, aber sonst 2 von 3 richtig. Ich denke, da waren wir gar nicht so schlecht.
Weißt du noch, was ich getippt habe? Ich kann mich nicht erinnern. Habe ich was getippt?
Du warst auf alle Fälle mit dabei und hast auch dafür gehofft, dass Frodo noch aufs Podium kommt. Ich glaube auch, du warst mit Detlef und Patrick, aber sonst hattest du, glaube ich, jemand anders, da müssten wir doch mal nachhören.
Ja, mein Gehirn ist wie ein Sieb, schade eigentlich. Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich jederzeit mit dem Blow-up von Sam Laidlaw gerechnet. Ich dachte, ey, der hat so viel investiert, das könnte auch 5 Kilometer vor Schluss noch hochgehen. Ich habe auch zwischendurch gechattet, war mit Marco Erbe im Austausch, der ja auch Triathlon-Fan ist. Und dann sind wir auch auf Patrick Lange und wie weit kommt er noch davor? Und also ich war wirklich der Meinung, der gewinnt das, weil Sam Laidlaw noch hochgeht. Aber hat er nicht gemacht, ne? Hat er eiskalt durchgezogen. Franzose im eigenen Land, Heimrennen, könntest du sozusagen draus machen. Also war eine große Show. Ich glaube, der hat den Zenit jetzt auf jeden Fall erreicht. Mal sehen, was da noch kommt. Aber krasser Typ. Also bin ich echt schwer beeindruckt, wie er das Ding zu Ende gebracht hat. Großartig.
Ja, vor allen Dingen, also es werde dann jetzt nicht diese Woche Freitag hören, sondern nächste Woche Freitag. Ich hatte den Jonas Hoffmann im Interview vorm Rennen in Nizza und auch quasi so ein bisschen Daten analysiert, was man fahren musste und was man nicht fahren musste. Und der war ja gut unterwegs am Ende mit Platz 20 bei seiner ersten WM, aber nicht der schnellste auf dem Rad. Und das, was du jetzt gerade auch beschreibst, was Sam Laidlaw dann auch an Energie beziehungsweise an Kohlenhydraten in den Anstiegen verbrannt haben muss und am Ende trotzdem hat's gereicht, das war schon alles auf Messerschneide. Und ein krasses Rennen und eine krasse Performance.
Also definitiv, vor allem, dass man, wie soll man es sagen, also ich nehme mal das auf, was der Frodo gesagt hat, ne? Der war am Anfang ja an der Spitzengruppe dran und ist hinter Sam Laidlaw gefahren und meinte, da ging es in den Berg rein und Frodo hatte 500 Watt auf der Uhr und Laidlaw ist ihm weggefahren. Ich glaube, das hat ihm als in dem Moment hat es ihm schon den Nacken gebrochen so. Ich glaube, da war er schon fertig mit der Welt.
Ja, ist natürlich, also ich glaube nicht, weil ja natürlich viele dann jetzt auch sagen, das Alter und Frodo, seine Zeit ist vorbei. Ich glaube, dass er sportlich nicht schlechter ist als früher. Ich würde sagen, vielleicht ist er sogar besser oder ähnlich. Aber es ist halt einfach so, natürlich mental ist es, glaube ich, als Athlet, weiß ich nicht, muss man ihn mal fragen. Aber nicht ganz einfach, ne? Von dazu kommen, Rennen dominiert zu haben, von vorne alles zu beschwimmen. Jetzt dann halt zu rennen wie in Michigan, dass halt noch 3, 4 andere mit dabei sind und man auch schon ein bisschen leidet. Und jetzt irgendwie am Ende der Jäger zu werden, das ist schon eine komplette neue Erfahrung und eine Umstellung halt, ne, als Athlet.
Ja, das kann sein. Ich glaube ihm aber auch, dass er einen gebrauchten Tag hatte, dass das irgendwie nicht so richtig körperlich funktioniert hat. der muss ja in Form gewesen sein. Wir haben ja gesehen, was er so drauf hat, so von der, vom Motor her. Und ich glaube nicht, dass sie dann noch irgendwie scheiße zu Ende trainiert haben, sondern der wird schon alles investiert haben. Aber manchmal, du weißt ja selber, wie das ist, manchmal funktioniert halt der Körper nicht an dem Tag X. Ja, und der sah mir auf dem Rad so ein bisschen kraftlos aus, hat ja dann auch dann schon gegenüber Frank Wechsel gesagt, der auf dem Motorrad neben ihm war, das wird ein langer Tag. Ganz am Ende hat er dann zur ARD rein kommentiert, der Gladiator stirbt in seiner Arena. Also er hat während des Radfahrens bereits mit dem Rennen abgeschlossen. Ja, und dann hat er sich natürlich die Nummer nicht nehmen lassen, hat im Wechsel nochmal so reichlich 3, 4, vielleicht sogar 5 Minuten investiert, um erstmal alle abzuklatschen, zu feiern, die Familie zu begrüßen und ist dann joggen gegangen und stand ja zwischendurch auf der Marathonstrecke, das wurde immer mal wieder eingeblendet, dann stand er mal eine Zeit lang bei Dan Lorang und hat mit dem ausgewertet, sich bedankt, abgeklatscht und also er stand ziemlich oft so und zwischendrin, wo er nicht stand, ist er aber auch richtig krass gelaufen, weil er hat am Ende eine Laufzeit von 3:08. Ja, da hätte so mancher gesagt, nehme ich. Und kommt am Ende vor Franz Löschke, einen Platz vor Franz Löschke ins Ziel, der ja mit Sicherheit sich voll auch Mühe gegeben hat und durchgezogen hat. Also von daher siehst du, was Frodo noch für ein Kaliber ist und auch in diesem Rennen dann war. Ja, also klar, 3:08 ist natürlich nichts, was konkurrenzfähig ist. Aber wie gesagt, er hat es ja auch dann am Ende locker angehen lassen, weil er quasi schon auf dem Rad abgeschlossen hat, so mein Gefühl.
Ja, definitiv. Also ich denke, so wie du halt sagst, mental war es ihm, glaube ich, dann egal, ob er jetzt dort, also hart gesprochen, 15. oder 30. wird. Der wollte halt einfach dann das irgendwie genießen und sich vom Triathlon gebührend verabschieden. Und das hat er ja gemacht.
Hat er. Hättest du geglaubt, dass nach diesem Radkurs, der ja als heroisch hart in die Geschichtsbücher eingehen kann, so eine Laufzeiten möglich sind? Also wenn du jetzt das Niveau in der Spitze, aber auch in der erweiterten Spitze anguckst, also mit der Viererregel von Fares kommst du da nicht mehr weit, ne?
Ja, also was halt interessant ist, dass es natürlich die breite Masse da natürlich im Bereich so 2,40 ist. Ich denke, da kann man natürlich sagen, okay, die Schuhe machen wieder was aus und so weiter. Ja, bist du nicht so weit von der Viererregel weg. Aber mit welchem Vertrauen und welches Pacing Patrick dieses Rennen gestaltet hat, das ist schon phänomenal. Und wie es halt ihm gelingt, auf dieser großen Ironman-Bühne dann halt auch immer so zu performen. Also er ist ja jetzt auch ein Athlet, wo man... Er hat halt rot gemacht, ne, hat sich dann aber relativ wenig auf Sachen konzentriert, also hat halt quasi nur das Training gemacht und das in den Vordergrund gestellt und kündigt halt an, dass er halt irgendwie diese 2:30 oder, also er wollte ja unter 2:30 laufen, aber ist jetzt am Ende auch egal, ob es 31 oder 32 war oder drunter. Also, dass er das jetzt einfach immer so konstant im Ironman abrufen kann, das ist halt schon krass. Also, es ist halt einfach, er geht halt vor der Radstrecke und weiß, okay, ja, also 8 bis 10 Minuten habe ich jetzt immer drauf, um halt Leute einzuholen. Und dass es halt Leute gibt wie Dennis Chevreau, die das auch anbieten können, aber halt nach einem, in Anführungsstrichen, entspannten Radfahren, so wie du sagst, die gibt es. Aber das jetzt nach dem harten Radfahren so liefern zu können, ist schon phänomenal. Und ein anderes Beispiel, zum Beispiel Matt Hansen, hat ja hinten auch noch eine mega Laufzeit in den Asphalt gebrannt. Hatte aber natürlich auf dem Radfahren oder im Radfahren nicht das Niveau, was Patrick hatte.
Genau, entweder fährt er mit Handbremse, um seinen Lauf eben abrufen zu können, oder er kann es halt einfach nicht so gut mit dem Rad. Ne? Also er verliert auf dem Laidlaw über eine halbe Stunde. Das ist ein bisschen natürlich unter ferner Liefen, läuft dann allerdings durchs Feld eine 2:36 und wird 21. noch. Ja, direkt hinter zwei Deutschen zwischen deinem Jonas Hoffmann, den du interviewt hast, und Leo Arnold, muss man ja auch mal erwähnen, aus der Region, Platz 19 in 8:44, stabiles Ding, kann man ja gar nicht meckern, ne? Das ist also alle beide, die genannten eben, Arnold und Hoffmann, haben ja ein richtig großes Ergebnis eingefahren, also das wollen wir hier an der Stelle auch mal würdigen, Top 20 bei der WM, alter Schwede, Chapeau.
Ja, definitiv. Also was ganz cooles ist, Leo hat auch aktuell alle Werte auf Strava veröffentlicht zu dem Rennen. Also ist auch interessant so auf dem Radfahren, was dann halt dort los war. Da kann man schon so ein bisschen gute Einblicke bekommen. Und so wie du sagst, also WM in Nizza oder Hawaii ist jetzt erstmal egal. Und Nizza hatte auf alle Fälle halt einen größeren Anspruch, denke ich, quasi vor allen Dingen durch das Radfahren. Deswegen war es ja auch so durchmischt. Deswegen Glückwunsch an die beiden. Und ja, das haben sie jetzt in dem Box und können sich damit freuen. Und ja, auch von mir starke Leistung.
Ja, auch witzig, dass sie am Ende innerhalb von 10 Sekunden ins Ziel kommen. Ne?
Ja, also ich würde...
Ziemlich witzig.
Ja, ich würde es gerne jetzt hier schon verraten. Darauf bin ich eingegangen, weil ich das auch so ein bisschen verfolgt habe im Ticker, aber da geduldet euch auf nächste Woche Freitag, noch 8 Tage, dann erfahrt ihr, da was quasi auch um Platz 19 oder 20 im Ironman abgehen kann. Coole Story, ist nicht ganz so medial aufbereitet, aber die Geschichten gibt's auch.
Die Insights packst du dann aus. Kannst du aus deinem Strava-Blick mir nochmal verraten, wenn Leo Arnold auf dem Rad Daten veröffentlicht hat, was musste man denn für die 4,54 an Average-Leistung raufdrücken auf die Pedale?
Ich glaube, Leo hatte 275 Watt veröffentlicht, aber hat es gab irgendwie einen Kommentar drunter, also ich bin jetzt nicht ganz so drinne in der Radstrecke, dass halt die letzten 10 Kilometer ausgestoppt waren. Also wäre es dann vielleicht dadurch, dass es dann flach an der Promenade ist, ein Tick weniger sein. Aber was es jetzt normalized war, das weiß ich nicht, weil es ist ja natürlich, ne, wenn man bergab fährt, fährt man ja nicht ganz so viel Watt, wie man berghoch fährt.
Wollte gerade sagen, 2,75 Average würde auf dem Kurs ja mindestens 285, vielleicht sogar 290 normalized Power bedeuten. Weil du ja in den Anstiegen überproportional viel Watt treten musst und in den Abfahrten eben entsprechend weniger. Das wird dann durch dieses Verhältnis ausgeglichen. Also das ist schon eine richtig, richtig hohe Leistung. Kannst du einschätzen, was Leo ungefähr an Körpergewicht hat?
Ja, das ist jetzt alles Spekulation, aber ich würde Leo so, also ich kann ihn sonst auch jetzt demnächst mal fragen, aber ich würde ihn einfach so eine Range einschätzen. 74 bis... Ja, 76 so. Also er ist zwar groß, aber trotzdem relativ leicht.
Ja, ja. Also da wärst du bei Normalized schon im Bereich von knapp unter 4 Watt pro Kilo. Und das ist genau da, wo du halt hin musst. Aber dann kann man ja mal so ein bisschen abspekulieren und ableiten, was denn Sam Laidlaw gedrückt haben muss oder Magnus Dietliff. Also was die an Power am Ende auf die Pedale kriegen. Also da wird einem ja schwindelig. Also Sam Laidlaw ist es gelungen, auf diesem Kurs fast den 40er Schnitt zu fahren.
Ja.
Und da wurden die Lücken natürlich richtig groß. Ich meine, der hat einen Patrick Lange 12 Minuten geschenkt auf dem Fahrrad. Das ist natürlich am Ende genau der Gamechanger, warum er eben nicht eingeholt wird. Wenn Patrick seine 2,32 auspackt, dann reicht's halt nicht.
Ja.
Weil eben so ein Sam Laidlaw nach dieser Leistung auch noch einen stabilen 2,41-Marathon gelaufen ist.
Ja, was halt aber sehr auffällig ist, ist natürlich, also einmal die Leistungsdaten, die sind halt nicht wegzureden. Und auch jeder deutsche Athlet oder jeder Europäer hätte wahrscheinlich die Chance gehabt. Aber wenn wir uns die Ergebnisliste jetzt anschauen, ist natürlich klar, Heimvorteil und da will man fit sein. Es sind aber relativ viele Franzosen in den Top 10. Und auch in den Top 20, das gab es, glaube ich, noch bei keiner WM in der Dichte. Und ja, also die werden halt das, was du jetzt sagst, klar, die Leistungsdaten auf dem Fahrrad einfach haben, aber die werden halt alle auch auf der Strecke gewohnt und gelebt haben. Ne? Also Rudi van Berg hat es damals schon bei der 73 WM in Nizza bewiesen, was halt Streckenkenntnis für einen Vorteil machen kann, vor allem auf den Strecken wie in Nizza. Und auch jetzt... Er ist da als Kind aufgewachsen in der Region, hat gezeigt, okay, er kennt da halt einfach jeden Winkel und jede Ecke und ist halt auch richtig vorne dabei auf dem Rad. Und so ist es ja auch mit den anderen Franzosen. Die haben ja auch alle auf dem Rad eine gute Leistung abgerufen.
Also wenn du dir die Leistung von Rudi van Berg einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, eine 47,50 geschwommen, also vorne raus mit Sam Laidlaw, ja, dann fährt er eine 4,37 Rad, verliert er in Anführungszeichen nur 6 Minuten auf den Überbiker des Tages und läuft aber 2,42 stabil hinten drauf. Also unter normalen Umständen, wenn es jetzt keine WM gewesen wäre, hätte er das Ding natürlich dann gewonnen, ein normales Rennen. Also wirklich eine brettharte, starke Leistung.
Ja.
Und das könntest du eigentlich aufrufen für alle, die in der Top 10 gelandet sind. Ne? Also alle richtig krasse, starke Leistungen. Der eine schwächelt hier ein bisschen, der andere da ein bisschen. Und wer halt alle Disziplinen am konstantesten durchbringt, der steht auf dem Podium.
Was Rudi van Berg noch zu sagen ist, warum das vielleicht das Ganze doch stärker macht, ist, oder was heißt erstaunlich, aber was alles möglich ist und was der Kopf macht und Mindset. Ich glaube, im Mai oder Juni ist jetzt nicht vielleicht nicht das ganz große Ding und man kann relativ schnell wieder trainieren, aber schwimmen vielleicht dann doch nicht. Und du sagst, die Schwimmzeit war sehr gut. Der hatte auch einen Radunfall und hat sich die Schulter gebrochen. Da war jetzt vielleicht aus der kardiologischen Sicht nicht ganz so viel Ausfall, aber im Schwimmen war da auch ein bisschen Ausfall. Und im Mai oder Juni, da hat man nicht mehr ganz so viel Zeit bis Ende September.
Ja, der kann von Natur aus schnell schwimmen. Ne? Da gibt es so eine Typen, die müssen dafür nicht viel machen. Aber das ist natürlich, wenn du das noch mit einberechnest, noch höher einzuschätzen. Ja, mit den Franzosen, klar, wir hatten dann wieder die üblichen Verdächtigen. Sam Laidlaw selber ist Franzose, dann hast du Chevalier auf die 5, Horseau, oder kannst du noch Englisch aussprechen, auf Platz 6. Und dann mit Clément Mignon, der ja auf Hawaii auch schon gezeigt hat, was er kann. Ne? Der ist dann Top 10 gelandet und dann hört es aber nicht auf in der Top 20. Da kommen dann nochmal zwei.
Ja,
das ist, kann ich unterstreichen. Also die Franzosen haben es gerockt, das Ding.
Ja, Rudi van Berg musste eigentlich auch als Halbfranzose zählen. Ne? Also der Vater ist ja Franzose und die Mutter ist Amerikanerin. Also Also definitiv haben sie bei ihrem Heimrennen oder Heim-WM ordentlich einen rausgehauen.
Ja. Und wenn du bei Bradley Weiss mal die 5 Minuten Zeitstrafe rausdenkst und vielleicht so ein kleines bisschen mentale Frische, die ihm dadurch verloren gegangen ist, der hätte auch richtig einen raushauen können noch. Ne? So ist er 7. geworden. Schade. Hast du mitbekommen, wofür der die Zeitstrafe bekommen hat? Ich habe ihn nur ins Zelt fahren sehen und er hat geflucht wie ein Rohrspatz.
Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber das ist eigentlich interessant, dass du das jetzt sagst. Das fällt mir jetzt erst im Podcast auf. Da wird Altmeister Frodo dann schon auch richtig fit gewesen sein, weil wenn Bradley Weiss so weit vorne ist, die haben viel zusammen trainiert, dann war Frodo nicht so weit weg davon.
Ja, die haben sich ja auch zusammen die Wochen auf Lanzarote gegönnt und Frodo hat wohl auch im Vorfeld auf der Pressekonferenz gesagt, passt mal ein bisschen auf Bradley Weiss auf, der ist sehr, sehr gut in Form. Und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ne? Auch eine Zeitstrafe gab es übrigens für Braden Curry. Ne? Also wird sich wahrscheinlich Coach Ben Rezel auch noch kräftig drüber ärgern. Wofür der die Zeitstrafe bekommen hat, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es 5 Minuten waren oder irgendeine andere Strafe. Auf jeden Fall hat es den dadurch auch zurückgeworfen.
Ja, also Stop and Go jetzt, sage ich mal, 30 Sekunden wert. Also ich weiß es nicht, ne? Das wirft dich jetzt nicht so weit zurück. Vor allen Dingen auf den Kurs, die kannst du dann vielleicht doch schneller schließen. Es wäre dann wahrscheinlich auch eher 5 Minuten gewesen sein.
Möglicherweise. Also auf jeden Fall glänzte Ironman wieder durch etwas Intransparenz. Also man hätte es ja auch irgendwie bekannt geben können. Vielleicht habe ich auch einfach nicht alles gelesen, was man hätte lesen können. Ich weiß es auf jeden Fall bis heute nicht. Und naja, passiert. Auf jeden Fall, für mich stellte sich ja im Vorfeld die Frage, ist das akzeptabel, die WM in Nizza zu machen oder nicht? Und mein Gefühl war ja auch vorher schon, ja, für die Profis wird das sicherlich eine Qualität, weil es sehr herausfordernd ist und sehr selektiv ist und es wird kein leichtes Radfahren und deswegen wahrscheinlich auch mal ein anderer Charakter als das Rennen auf Hawaii. Aber es ist definitiv WM-würdig, auch für die Profis und da kann ich auch bei bleiben. Es war mega spannend, ich habe es sehr gerne verfolgt. Als Age-Grupper, aus Age-Grupper-Sicht bin ich nach wie vor der Meinung, ja, es ist halt nicht Hawaii. Das ist halt irgendwie, du willst halt so diese Bilder, dieses Feeling und diese ultimative Challenge der klimatischen Bedingungen. Wenn, dann muss es doch Hawaii sein. Und ich weiß nicht, hast du mit dem einen oder anderen aus dem Age-Group-Bereich vielleicht Kontakt, die in Nizza am Start waren? Haben die schon irgendwas berichtet? Ich weiß, einer von deinen Athleten war zum Zugucken vor Ort, der Jens. Und er hat auf Strava kommentiert, er wollte mal schauen, ob ihn das zeckt, ob er sich dafür gern qualifizieren wollen würde, sollte es möglich sein. Oder ob er sagt, nee, zeckt mich nicht, ich muss Hawaii schaffen.
Ja, er war jetzt nicht so begeistert vom Flair, von Ironman und auch so quasi, dass es einfach so ein Abhandeln war. Das kann ich jetzt aber nur sagen, was er halt gesagt hat. Dann hat noch ein anderer kommentiert, quasi jetzt gestern irgendwie, Andreas Mund, den habe ich damals im Trainingslager auf Fuerte kennengelernt, ist ein Amateur aus Luxemburg. Und auch von seiner Leistung halt her irgendwie, dass es, also ich kann es nicht ganz einschätzen, dass er irgendwie Zehnter war in der AK, oder muss ich nochmal nachlesen, genau beim Post, aber dass die Leistung halt eigentlich jetzt für ihn selber nicht so hoch einzuschätzen ist, weil er auch bei anderen Rennen schon weiß, was er abliefern muss für die WM. Ich muss sagen, aus Profisicht gebe ich dir teilweise recht. Also das Rennen ist mega spannend, bietet sehr, sehr viele Optionen, auch für andere Renngestaltungen. Das macht es irgendwie anders als Hawaii und auch cooler. Was mir aber aufgefallen ist, also wir sind jetzt hier ja einen Triathlon-Podcast, obwohl ich auch gehört habe, dass uns ganz normale Menschen mittlerweile interessant finden, weil wir auch mal andere Side-Themen kurz besprechen, ist, dass diese mediale Wahrnehmung in der Nicht-Triathlon-Bubble fast gar nicht stattfindet. Also wenn man irgendwie sonst, hat man den Eindruck, Hawaii ist im Oktober, dann hast du auch irgendwie durch die Zeitverschiebung natürlich eine Übertragung bei ARD oder ZDF und irgendwie nehmen das auch die Leute wahr, die nicht so richtig was mit Triathlon zu tun haben. Oder die einfach nur sportbegeistert sind. Und jetzt ist es so natürlich, da es Europa ist und Primetime, kommt es halt beim Hessischen Rundfunk, was jetzt nicht schlechter ist von der Übertragung, aber einfach wahrscheinlich ZDF oder ARD haben halt einfach ein bisschen mehr höhere Bedeutung. Und auch so ist irgendwie so, wenn man mit Leuten spricht, also die wissen das gar nicht und das hat gar nicht stattgefunden. Und das ist halt vielleicht auch das, was dann irgendwie fehlt und was halt das auf der anderen Seite eine WM dann halt ausmacht, wenn sie halt eine Strahlkraft hat über die Sportart an sich hinaus, ne?
Das hat es ja definitiv nicht. Also wie gesagt, sportlicher Wert ist nicht zu diskutieren. Der war herausragend. Rennen war spannend vom Verlauf her. Aber so ein bisschen vergleichbar wie damals mit der Corona-Variante in St. George, ja, wo du auch gesagt hast, es war ein tolles Rennen, war richtig super. Blumenfeld hat gewonnen, aber Blumenfeld hat bis jetzt noch nicht Hawaii gewonnen. Sorry.
Ja, genau. Und wir schauen mal. Also die Athleten, sowohl die Profis und Amateure, sind gespannt, wie es halt weitergeht. Ob das dabei bleibt, ob sich's ändert. Also ja, können wir auf alle Fälle mal die Entwicklung beobachten und gucken, ob wir halt in diesem rollierenden Rhythmus bleiben oder ob sich was ändert.
Naja, also ich glaube, das war ein Schuss ins Knie. Das siehst du ja auch an den Absatzzahlen von den Nizza-Slots und ich habe jetzt auch gehört, dass für die Hawaii-Slots der Damen das im Prinzip ähnlich katastrophal runtergerolldownt worden ist, weil auch viele gesagt haben, naja, also jetzt als Athletin da ohne meinen Ehemann, der sich auch qualifiziert hat, oder ohne meinen Freund oder ohne meinen Kumpel, da haben viele auch gesagt, nehme ich nicht an, fahre ich nicht hin, nee, ach komm, vielleicht ist es ja in ein paar Jahren wieder anders. Ich glaube, dieses Männer und Frauen zusammen, zumindest muss ja nicht das gleiche Rennen sein, aber die gleiche Location und der gleiche Zeitraum, du weißt, was ich meine, ja, mit diesem Donnerstag, Samstag hatten wir ja einmal, ja, also irgendwie das komplett zu trennen, finde ich halt mega schade. Also, mir hat das Frauenrennen jetzt gefehlt, irgendwie.
Ja, also definitiv, ich hoffe auch, dass es sich wieder ändert, wie auch viele andere Amateure, und jetzt gucken wir einfach, welche Richtung da Ironman einschlägt, also, was sie da halt selber für ein Fazit zieht, oder für eine Konsequenzen oder auch wie sie ihr Resümee halt aus dem Rennen halt bewerten. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Wir wissen ja auch quasi, dass andere Veranstalter wie die PTO oder auch Challenge und wer auch immer Gas geben und mittlerweile auch um die Profis buhlen oder coole Starterfelder haben wollen. Und dementsprechend ja, ist auch Ironman dort ein bisschen quasi unter Zugzwang und muss Gas geben. Schauen wir mal, was sich da 2024 alles ergibt.
Genau, weil es gibt ja dann definitiv irgendwann den Wechsel an der Spitze. Der Andrew Messick ist ja auf Abschiedstournee, das Ende ist besiegelt. Ja, und dann bietet das ja vielleicht auch wieder einen Raum dafür, alte Entscheidungen zu korrigieren. Also ich unterstelle mal, die haben das ja allein aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, das Modell, was sie jetzt aufgemacht haben. So, und jetzt kannst du natürlich rein argumentieren und sagen, ey, Nizza hat eine Riesentradition, da gibt es auch Triathlon seit 1982 und so weiter. Da gab es die Langdistanz-WM von der ITU, die war dort Jahrzehnte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ewig lang, in diesem Format 420-30. Und da waren auch große Rennen und große Namen am Start. Also da gibt's ja, das ist ja nicht nichts, ne? Da gibt's ja was. Aber trotzdem ist es was anderes. Und das ist halt sehr viel von der Empfindung und von der Gefühlslage abhängig. Und ich glaube, diese Komponente hat Ironman da irgendwie komplett unterschätzt. Und dann hat der Frank Wechsel in seinem Trimark-Podcast auch gesagt, naja, also als Triathlon bist du in Nizza halt ein herausragendes Sportevent unter vielen. Ja, da ist jetzt gerade ganz großes Thema, die Rugby-WM. Dann hatten die noch irgendwelche anderen Sportarten da zu Gast, Tennis, Golf, irgendwas, Segeln. Also ja, Nizza ist halt auch im Vergleich zu Kailua Kona riesengroß. Ja, und da verläuft sich halt auch alles. Da hast du halt nicht den Ali Drive und den kleinen Hotspot und den Lava Java, wo jeder sich mal blicken lassen muss und das Coffee Boat und ja, das verläuft sich alles. Und deswegen wäre mal so ein Eindruck von jemandem, der vor Ort war, von Expo bis im Venue bis live an der Strecke stehen, würde ich gerne mal einen Eindruck einsammeln. Ob das, und am besten jemand, der auch schon auf Hawaii war, um das vergleichen zu können. Ja, also für mich kam die richtige Hawaii-Stimmung nicht rüber. Es war eine WM, ja, aber es war nicht Hawaii.
Ich frage mal den Andreas, der ist quasi ja relativ viel unterwegs, auch weltweit, USA, Mexiko, Hawaii, alles schon mitgemacht. Und ja, der war Starter sowohl in Hawaii als auch dort jetzt in Nizza. Machen wir mal für dich, Konrad, da Eindrücke einzusammeln.
Machen wir mal. Hast du irgendwas von Joe Skipper gehört? Was war denn mit ihm seinen Tag los? Also irgendwie haben sie ihm den Fuß amputiert, oder?
Also, ich weiß es nicht. Ich habe auf alle Fälle, haben sie ordentlich Gas gegeben mit dem Podcast, mit seinem Kollegen vorher im Vorfeld. Das ist ja auch die zweite Disziplin, quasi dieses ganze Mediale oder die Show dann zu verkraften und dich aufs Rennen zu fokussieren. Also, keine Ahnung, ich hätte ihm viel mehr zugetraut. Habe eigentlich gedacht, dass das ein Kurs ist, der ihm mega entgegenkommt. War nicht so, aber ja, also wahrscheinlich müssten wir einfach nur einschalten bei Triathlon Mockery diese Woche und dann wird Joe da ordentlich ehrlich auswerten, was alles für ihn richtig scheiße lief.
Ja, manchmal erfährt man es ja erst im Nachhinein, ne? Dann kommt dann raus, naja, doch ein bisschen erkältet gewesen, aber nicht zugeben wollen. Ja, es sickerte auch schon durch, dass Jonas Hoffmann einen positiven Corona-Test mitgebracht hat aus Frankreich. Also vielleicht war er auch nicht bei 100%, aber das wird er dir wahrscheinlich detaillierter erzählt haben, was der Sache war, umso höher einzuschätzen dieses Ergebnis, dass man trotz vielleicht nur 90% körperlichen Verfassung so ein Ding raushaut, ne? Und ja, wir könnten jetzt noch ganz viele kleine Facetten auseinandersezieren. Ich fand auch Cameron Wurf wieder eine Auswertung wert eigentlich. Der war richtig gut unterwegs und ist dir mal aufgefallen, dass seine Marathon-Split-Zeiten extrem unrund waren. Entweder hat er mal ein Segment dabei gehabt, wo er scheinbar gestanden hat, oder er ist wirklich tapfer 4:15 gelaufen. Und das lag wohl an seinem Magen-Darm-Trakt. Er hat da so einen Strava-Post abgesetzt. Der war relativ eindeutig. Sinngemäß, left it all out there und hat drei Häufchen dahinter gemalt.
Ja, der ist halt sehr, sehr, sag ich mal, humorvoll, was das angeht. Nimmt das Ganze dann irgendwie, so scheint es nicht so ernst, obwohl er das Ganze doch sehr ernst nimmt, glaube ich, sonst würde er nicht so gut sein. Ja, auch ihm hat man wahrscheinlich irgendwie auf dem Kurs, auf dem Rad dann irgendwie ordentlich was zugetraut. Aber wenn du das jetzt sagst mit dem Problem im Magen-Darm-Trakt, ja, dann beginnen die auch, wenn das noch nicht durchkommt, auf dem Fahrrad schon in der Aufnahme. Da wird dann halt nicht so viel reingehen. Dementsprechend konnte er vielleicht da auch nicht seine Leistung abrufen. Das Rennen hat halt viele Geschichten und es wäre auch cool von Patrick einfach mal auch so die mentale Sicht da zu sehen, wie er das auf dem Rad gemacht hat und da einfach ruhig zu bleiben, auf seinen Marathon zu vertrauen. Also, so wie du sagst, aus sportlicher Sicht mega spannend, aber ja, man muss halt einfach gucken, wie es sich halt weiterentwickelt. Aber vielleicht gehen wir von einer jetzt noch nicht Traditionsveranstaltung jetzt mal rüber zur deutschen Traditionsveranstaltung, die glücklicherweise stattfinden durfte in Erkner, was dich gefreut hat, was auch mein Hauptpartner Terraplan sehr gefreut hat, weil der auch gestartet ist. Erzähl uns mal, wie war das jetzt, als die Entscheidung kam? Okay, es findet statt. Gab es da Jubel bei euch im Büro?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir waren nämlich schon in Chemnitz und hatten dort den Firmenlauf. Die Entscheidung kam dann irgendwann. Ich habe es dann in den News irgendwie mitbekommen und habe eigentlich nur mit einer leichten Genugtuung abgenickt und gesagt, naja, war ja klar. Ja, weil du hast ja mich auch ein bisschen gebremst und sicherlich gemerkt, dass mich das ganz schön anfasst. Denn hätte das Gericht dem auch nur einen Millimeter stattgegeben, ja, dann wäre natürlich Tür und Tor geöffnet für jegliche Art Veranstaltung, dass da jeder mit einem Eilverfahren so eine Veranstaltung verbieten lassen könnte. Das wäre ja eine wahnsinnige Konsequenz, ja. Dann würde es keinen Berlin-Marathon mehr geben können. Dann wärst du am Ende wärst du da in der Veranstaltungsbranche. Zum Glück hat das Gericht da auch keinerlei Anhaltspunkte gesehen. Und ja, ich sag mal, man entscheidet dann ja immer im Interesse des Gemeinwohls. Aber zum Gemeinwohl gehört auch, dass solche Veranstaltungen in unserem Leben Platz finden. Ja, und dass dann der Einzelne, der Betroffene, auch mal kurz ein Stück zurücktreten muss und sagen muss, ja, kann ich halt mal zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr, die anderthalb Stunden, kann ich halt mal nicht mit dem Auto los. Muss ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß los? Ja, oder wenn das halt nicht geht, dann muss man Lösungen suchen im Einzelfall. Aber das immer gleich mit einem Verbot und mit einer Unterlassung und, oh, also, naja, ich bin froh, dass das so ausgegangen ist. Und ich kann berichten aus eigener Teilnahme, die Bevölkerung in der absoluten Mehrzahl stand vor ihren Hauseingängen und hat angefeuert, ja, und war begeistert, dass einmal im Jahr was stattfindet. Und das ist, glaube ich, für die Region insgesamt mega positiv gewesen. Zeigt auch diese hohe Zahl an Volunteers, die es gelungen ist, zu engagieren und zu verpflichten für diese zwei Tage. Also es war überragend, wie viele Leute dort unterstützt haben, mitgemacht haben, angefeuert haben, gejubelt haben. Und ich habe ja nur die kleine Variante am Samstag früh gemacht, den olympischen aka 5150. Ja, und am nächsten Tag bei dem 70.3, da war richtig Bambule. Da war noch viel, viel mehr los, weil auch viel, viel mehr Athleten, dementsprechend mitgebrachte Familienmitglieder, Freunde, Fans etc. Also war eine mega Stimmung. Nur auf der Radstrecke scheint es ein bisschen voll gewesen zu sein. Aber die Details können wir nochmal auswerten. Ich würde mir mal den Marco Mantai, den Local Organizer, der den Erkner Triathlon mal aufgebaut hat damals, den würde ich mir mal einladen und mal interviewen dazu.
Ja, gerne auf alle Fälle. Aber wie du jetzt gerade schon beschreibst, war die Stimmung ja dann bei den Zuschauern und wahrscheinlich auch bei den Athleten richtig cool. Und es hat ja gar nicht der Zweifel bestanden, irgendwie, dass es dann stattfindet. Cooles Event und wahrscheinlich, so wie du beschreibst, auch ein würdiger deutscher Saisonabschluss. Oder wie kann man das sagen?
Absolut, absolut. Also ich habe das Event in vollen Zügen genossen, ja, und habe mir währenddessen immer gesagt, wenn es mal ein bisschen schwer ging und mal der Körper sagte, ach, weißt du, so richtig Bock habe ich ja gar nicht mehr, habe ich mir immer gesagt, aber genau das wolltest du doch. Ja, du bist genau da, wo du hin wolltest. Jetzt komm, zieh durch, letzter Triathlon dieses Jahr und jetzt nochmal alles rausfeuern. Und ist mir auch gelungen, ganz ehrlich. Es gab einen jungen Athleten, der ist schneller geschwommen als ich. Der hatte, glaube ich, so ein Zeugs von Team Berlin an. Also ich würde auf relativ jung schätzen, von der Altersklasse her. War es auch so. Und der war schnell im Schwimmen. Und ich habe auch damit gerechnet, dass er mega schnell läuft. Und genauso war es auch. Ja, ich konnte zum Glück beim Radfahren ein bisschen den Unterschied machen und bin dann halt alles gelaufen, was in mir steckte. Bin damit auch sehr zufrieden mit der Leistung, war super. Und am Ende hatte er 56 Sekunden nur noch Rückstand. Er hat 3 Minuten beim Laufen aufgeholt. Aber ist leider nicht bis zur Siegerehrung geblieben. Sonst hätte ich da noch mal ein paar Informationen mehr rausgeholt, was er noch so vorhat. Also auf jeden Fall schneller junger Mann auf Platz 2. Ja.
Ja, Glück.
Wie ich dadurch schon verraten habe, ist mir gelungen, das Ding zu gewinnen, ja.
Ja, Glückwunsch auf alle Fälle, Titel verteidigt aus dem letzten Jahr. Und geht die regionale Tour, also jetzt am Wochenende seid ihr ja Veranstalter des Trailrun Berlins. Da bist du natürlich nicht am Start, sondern in anderer Funktion. Aber hast du noch andere regionale Events auf der Agenda? Oder ist jetzt erstmal ein Haken dran an 2023?
Also in Sachen Triathlon ist der Haken auf jeden Fall gesetzt. Ja, da gibt es nichts in Planung. Ich hatte dieses Jahr sensationelle 6 Triathlons. Ja, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, im Jahre 2011 oder 12 gemacht. Ansonsten waren es eigentlich immer weniger Triathlons als 6. Es gab auch Jahre, wo ich gesagt habe, Triathlon ist nur einmal im Jahr und das in Leipzig. Ja, das gab es auch. Und dieses Jahr war irgendwie ja im Nachhinein sehr, sehr cool. Also ich habe offensichtlich auch immer die richtigen Wettkämpfe ausgesucht, ja, dass mir die Konkurrenz dann auch ein gutes Ergebnis ermöglicht hat. Am Ende stehen 4 Siege, 1 Zweiter, 1 Vierter Platz. Kann ich mich durchaus drauf ausruhen, war herrlich. Und ob ich dieses Jahr noch ein sportliches Ziel habe, weiß ich noch gar nicht so genau. Man könnte natürlich im Oktober, Ende Oktober vielleicht nochmal ein Läufchen mitmachen, wenn die Laufform eh schon mal da ist, ne?
Ja klar, das bietet sich an und das Wetter dann natürlich auch, wenn es nicht wie letztes Jahr im Oktober richtig heiß wird, aber es ist ja herkömmlich nicht, dann könnte doch die eine oder andere Bestzeit dann wieder purzeln, wenn man die Form hat.
Na, ja, genau, da müssen wir halt mal gucken. Also was mich interessieren würde, rein sportlich, wäre natürlich nochmal ein blanker Zehner, dass man da mit einer gewissen Laufform vielleicht nochmal guckt, wie schnell kann ich laufen? Also ich bin dieses Jahr im Triathlon knapp über 37 gelaufen und ich kann halt ganz schlecht einschätzen, wofür würde es denn reichen, wenn man jetzt vorher nicht Fahrrad fährt.
Ja, aber da...
Das müsste man mal ausprobieren.
Aber da hast du ja bei dir, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt genau, ob das jetzt Essex Gronk 10 ist oder nur noch Gronk 10 oder wer der Hauptsponsor ist, aber da hast du ja jetzt im Oktober, ich glaube Anfang Oktober, bei dir vor der Haustür die beste Möglichkeit.
Ich google mal, wann der ist. Der im Rahmen der Berlin-Läuft-Serie kommt noch dieser Zehner, da hast du recht. Der war immer im Oktober. Ich weiß nur nicht, ob die den mal irgendwie an einen anderen Termin gelegt haben. Finde ich aber raus, kann ich gucken. Ansonsten, wenn man Richtung Halbmarathon schielt, ich bin immer noch Fan vom Leipzig Run, also so heißt er jetzt. Früher hieß er HML, Halbmarathon Leipzig. Ja, die Veranstaltung, die Sportmacher von 2013 bis 2016 organisiert haben und ab 2018 der Ronny Winkler mit seinem Team Maximalpuls. Und den habe ich auch immer im Auge, weil er ist eine Mega-Location da am Völkerschlachtdenkmal. Geile Strecke auch, macht er richtig gut und hat halt eine emotionale Zielgerade. Du läufst da halt noch ungefähr 400, 500 Meter aufs Völki zu, in einer wunderbaren, baumgesäumten Allee. Das macht schon Bock, ja. Und das ist schon, vorher geht's durchs Doppel-M hier bei der alten Messe. Das ist auch immer relativ cool. Und den habe ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber der liegt, glaube ich, terminlich für mich nicht so gut. Da habe ich schon was anderes in Planung. Der ist, glaube ich, am 16. Oktober. Naja, so what. Es ist auf jeden Fall jetzt nichts Verpflichtendes. Wenn, dann ist das alles nur so ein bisschen Zugabe. Das ist ja der Luxus des Age-Groupers. Ich muss ja nicht. Ich mache ja Sport, wenn ich Bock drauf habe.
Das stimmt, das ist gut. Aber dann dieses Jahr war es ja dann trotzdem viel und eine runde Saison. Und dann auch, wie du schon sagtest, ein bisschen mehr.
Definitiv, Ja, und ich hatte mega Spaß dieses Jahr, war geil. Mein letztes Jahr in der AK Senioren 1, nächstes Jahr geht es dann in die AK Senioren 2.
Ja, das heißt aber nicht, dass die Konkurrenz einfacher wird. Ich glaube, die schlafen alle nicht, egal ob da Senioren 1, 2 oder 3 vorsteht. Und
Ja,
ja, deswegen,
glaube
die versuchen alle weiter zu performen.
auch. Ja, ich muss sagen, ich habe auch mal so Gedankenspiel. Willst du jetzt vielleicht doch mal in der Mittelstrecke mal ordentlich straff durchziehen? Aber ehrlich gesagt, ich habe auf diesen kürzeren Distanzen, auf Olympisch, und dieses Jahr hatte ich auch noch mal einen Sprint in Braunschweig. Das ist irgendwie mein Ding. Das ist also da sehe ich meine Stärken, da habe ich Bock drauf. Es ist zu Ende, bevor es unangenehm wird. Ja, also klar, beim Olympischen, die letzten 3, 4 Kilometer laufen sind immer unangenehm. Das geht aber auch dem Profi so wahrscheinlich. Aber bevor es richtig schlimm wird, bin ich im Ziel. Und das ist nice irgendwie. Deswegen, mich zieht es gar nicht so sehr auf die längeren Distanzen. Und der Sprint in Braunschweig, der hat richtig Bock gemacht. Ja, da fährst du völlig kopflos Fahrrad, all out, weil es ist ja gleich vorbei wieder. Musst ja jetzt schnell lostreten.
Ja, auf alle Fälle, da hast du grad die ganzen Probleme hier, Energie und so weiter. Natürlich auch, musst du was trinken und so weiter, aber das ganze andere, das kannst du dort außen vor lassen.
Ja, das ist definitiv so, ja. Zumal die Sporternährung ja sich auch nochmal weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Du pumpst dir halt vorher mal noch so einen halben Liter Flüssignahrung rein und damit bist du eigentlich für eine olympische Distanz schon versorgt. Dann das alles, was du unterwegs zu dir nimmst, ist dann eher so für den Kopf, so ein bisschen homöopathische Dosis. Mal noch ein Schlückchen hier, ein Schlückchen da. Aber eigentlich, der Energiespeicher, der muss reichen für 2 Stunden. Ja, tut er das nicht, hast du ein Problem.
De definitiv, ja.
Ja, das ist dann immer der Moment, wenn du dann deutlich langsamer wirst beim Laufen und irgendwie das Gefühl hast, oh, Kreislauf, Lippen fangen an zu kribbeln, ja, wenn du merkst, oh Mist, der Zuckerspiegel fällt gerade in den Keller. Ja, das ist ein relativ eindeutiges Gefühl. Ich glaube, das kennt jeder, der da draußen schon mal Sport mit Intensität geknüpft hat. Dann kommst du in diesen Bereich relativ gut.
Ja.
Ja, aber alles, was so richtig Langstrecke ist, ist für mich ausgeschlossen, weil dafür müsste man wirklich viel, viel mehr trainieren und den Stoffwechsel umswitchen, weil ich bin definitiv der Kohlenhydrattyp und nicht der Fettstoffwechseltyp.
Aber was nicht ist, kann auch werden, Konrad. Aber wie du sagst, entweder durch Ernährung oder durch Training.
Ey, alles möglich, alles möglich. Aktuell nicht vorstellbar. Aber man soll ja nie, nie sagen, ne? So ist das ja im Leben. Und ja, ist das jetzt eine gute Überleitung mit dem Nie, nie? Was steht bei dir die nächsten Wochen auf dem Programm?
Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, also das Ganze ist jetzt irgendwie am 18. April ja passiert und es geht ja peu à peu eigentlich gut voran. Und eigentlich hatte ich überlegt, ja, eventuell einen Halbmarathon oder einen Zehner zu laufen, obwohl wir jetzt uns entschieden haben, dadurch, dass ja viel Zeit ist, vor allem in den unteren Bereichen, was du ja gerne machst, da jetzt auch ordentlich zu arbeiten und was zu machen und da halt von wirklich ganz unten anzufangen. Und da ist so in der Woche erstmal geplant also ich weiß jetzt nicht, was der Montag ist, aber einfach 6 Monate später, 8 Minuten all out auf dem Fahrrad und 2 Kilometer laufen all out auf der Bahn, vielleicht auch 3, aber wahrscheinlich 2. Und da zu gucken einfach, das ist natürlich jetzt nicht mit Spirometrie, wir machen neben Laktat und so weiter, aber haben dann einfach erstmal einen Punkt, wo wir aktuell stehen und was der Körper wundersamerweise schon 6 Monate später alles wieder kann. Und ja, darauf habe ich Bock. Und in der Vorbereitung ist es so, dass ich jetzt gerade die Woche 3 Intensitäten trainiere. 2 auf dem Rad, einmal eine Maximalintensität, die mich echt ganz schön aus dem Leben überhaut. Das sind 5x30 Sekunden, alles was geht mit 10 Minuten Pause. Dann eine VO2 Maxeinheit auf dem Fahrrad, also klassisch 30-30 oder 30-15. Das Ganze jetzt im Bereich 24 Minuten, also 2x12. Das wird dann ausgebaut in Richtung 3x12. Das ist erstaunlich, was da schon geht. Und im Laufen sind es jetzt 8x200, die dann halt tendenziell ausgebaut werden sollen, 10x200. Ja, also vor allen Dingen jetzt unten daran arbeiten, diese ganzen motorischen Komponenten, die glücklicherweise alle da sind, was auch nicht Gott gegeben ist, ja, weiter zu verfestigen und zu verfeinern und so weiter den Schritt zu gehen. Und dann freue ich mich natürlich, ich übe jetzt schon fleißig die Rotation im Kopf- und Nackenbereich, Ende Oktober wieder ins Wasser zu gehen. Also quasi wirklich kraulschwimmen und nicht einarmig mit Brett und nur Beine.
Cool. Ich habe die eine Einheit, habe ich auf Strava schon gesehen und habe mir sowas schon gedacht. Das mit den 5x30 Sekunden All Out, das klingt sehr, sehr spannend. Also ich glaube, die werde ich mal nachtrainieren. Ja, mit den 10 Minuten Pause. Da erreichst du ja wirklich Wattwerte, da wird einem ja schlecht. Ja, also das ist so, wenn ich mal aus der Kurve raus beschleunige, ist das so mein Peak, was du da 30 Sekunden fährst. Aber das ist schon geil. Und sagen wir mal noch beim Laufen die 200er, in welchem Tempobereich muss man sich das vorstellen? Machst du die wirklich so, dass der Sprint ist, also so schnell wie es geht, die 200 Meter? Und wie schnell geht's?
Also aktuell, also bin ich so bei 4, also 33 kriege ich vielleicht einmal, aber 34 bis 35, da es halt ja VO2 Max-Bereich sein soll. Aber es ist dann auch das Ziel, dass wir dann, wenn wir da ein bisschen mehr Stabilität haben, was wir ja dadurch im Radfahren schon haben, dadurch, dass es halt länger schon aufgebaut ist, ne? Ich habe ja als erstes mit Rad angefangen, dass es auch im Laufen in die Richtung geht, 5x30 Sekunden All Out mit 5 Minuten Gehpause, die dann langfristig auch unter 30 Sekunden auf die 200 Meter sein soll, ne? Was dann in Richtung 28 oder 29 geht. Also es ist halt einfach so, dass ich ja ehrlich gesagt, ich mache dieses Jahr keinen leistungssportlichen Wettkampf mehr, also quasi auf der großen Bühne, vielleicht laufe ich einen Silvesterlauf oder so. Aber ja, also ich habe halt jetzt die Zeit, bis nächstes Jahr April, Mai, vielleicht auch Juni, mache mir da keinen Stress, wann mein erstes Rennen ist. Und ja, da habe ich einfach mit meinem Trainer die Rücksprache gehalten, dass er ja über sich viel Zeit wünscht, um langfristig was aufzubauen. Und natürlich könnte man jetzt an der Schwelle und so weiter trainieren, aber dann würde ich wieder irgendwann an einen limitierenden Faktor kommen. Und da dadurch, dass was passiert ist, muss ich halt wirklich in Anführungsstrichen auch bei Null anfangen und das alles wieder aufbauen. Und wir haben uns damals in Corona, als da man ja keine Wettkämpfe hatte, auch bewusst dafür entschieden, das halt so zu machen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also diese Sache über 4, 5, 6 Wochen ganz unten aufzubauen. Und davon habe ich dann später das ganze Jahr profitiert.
Ja, ich glaube auch, dass es absolut Sinn macht, mal wieder an der Basis zu arbeiten. Ja, wenn du sagst, an der Motorik, an der Grundgeschwindigkeit, an der VO2 Max, das sind natürlich alles so Komponenten. Es wird ja dann ergänzt durch ruhiges Ausdauertraining. Also quasi ist das jetzt der polarisierte Ansatz, ins Extrem gedacht, ne? Wenn du dazu noch die motorischen Fähigkeiten, also das, na wie nennt man das, diesen Bereich? Der ist halt der absolute Spitzenbereich. Auf Strava nennen die das neuromuskulär. Ja, also das ist dann da, wo es dunkellila aussieht.
Ja, also.
Das ist natürlich mega hart, mega unangenehm, aber das bringt natürlich was. Ist schon allein, dass die Nervenbahnen wieder lernen, so viel wie möglich Muskelfasern zu rekrutieren für die Arbeit. Ja, das bringt dir am Ende auch in niedrigeren Geschwindigkeiten was.
Ja, also ich kann halt nur sagen, dass ich am Anfang dachte, okay, 5x30 Sekunden All Out auf dem Fahrrad, das ist eine richtige Kindergeburtstagseinheit, 10 Minuten Pause.
Nee.
Ich war 2 Tage
Nee.
danach komplett hinüber.
Ich habe eine Session als Standard-Session, die ist in diesem Trainingsplan von Dan Lorang und Dr. Zeller. Die nennt sich Sprintintervalle. Nee, nicht Sprint. Jetzt sage ich das falsch. Ich muss nachgucken, wie es sich nennt. Ich kann dir beschreiben, wie es geht. Du fährst immer so 4 Minuten 30 im Fat-Max-Bereich. Also bei mir sind es so roundabout 200 Watt. Und dann kommt ein 6-sekündiger All-Out-Sprint, wo du wirklich so, also da müssen dir 1000 Watt fallen in der Zeit, ne? Also 6 Sekunden Sprint. So, und dann wieder 4,5 Minuten. So, und dann das Ganze mit 12 Wiederholungen. So, dass du die ersten zwei oder drei denkst, ja, war cool. Und die letzten zwei oder drei denkst du, alter Schwede, ich krieg das kaum noch mobilisiert. Ja, und wenn es nur 6 Sekunden sind, aber der Anspruch muss ja sein, die 6 Sekunden in genau der gleichen Leistung wie den ersten zu machen. Und da nimmt es dann echt deutlich ab und du merkst dann den Impact von solchen Einheiten, wo du dann auch denkst, na gut, da sind am Ende 12 mal 6 Sekunden. Ich bin jetzt 72 Sekunden im schwarzen Bereich, das kann ja nun nicht so hart sein, über eine Stunde verteilt, ne? Aber ist, hat genau diese Erfahrung habe ich auch.
Genau, ja, und also ich denke, das ist gerade so definitiv was natürlich dann vielleicht auch ein bisschen mutig ist, das gerade jetzt zu trainieren, aber ich denke, das ist genau richtig, so, dass man dann halt langfristig was aufbauen kann. Ja, und vom Volumen ist halt so, dass wir da uns gerade einpendeln, dass es so bei 20 Stunden ist, vielleicht mal 21, 22. Das ist aber auch aktuell okay, viel mehr. Also es wäre möglich, aber ich brauche halt auch noch mal ein bisschen Regenerationskraft oder Energie auf anderer Basis. Das ist noch nicht alles abgeschlossen, was glücklicherweise so ist. Und ja, so tasten wir uns da peu à peu in Richtung 2024 wieder ran.
Jupp, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und aus Sicht eines Trainers ist das wirklich eine Luxussituation, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt hier von September, ja, gesehen bis Mai, das sind ja 8 Monate beinahe. Das ist ja mega geil. Ja, da kannst du wirklich jetzt von ganz unten alle Voraussetzungen, die für die Leistungserbringung erforderlich sind, kannst du aufrollen und kannst es quasi auf den Tisch legen und sagen, so, jetzt basteln wir das in Ordnung, jetzt basteln wir hier dran rum, jetzt machen wir das noch. Ja, und dann kommt ja demnächst irgendwann das Schwimmen bei dir wieder dazu. Ja, vielleicht musst du da auch den nächsten Step, du hast ja da mit Sicherheit auch dein Netzwerk am Laufen, wer da drauf guckt, wer dir technische Hinweise gibt, wer dir Trainingstipps speziell fürs Schwimmen gibt, dass du vielleicht da auch genauso wie im Laufen und im Radfahren genau eben daran arbeitest, an diesem Urschleim. Ja, ich kann mich an Schwimmtrainings erinnern, da haben wir nur 12,5 Meter Sprints gemacht. Also wirklich immer nur 4, 5 Züge all out.
Also, ich kann das, also weil du gerade Schwimmtraining sagst, also und Sachen anders mache, das ist eine interessante Sache. Also mein Trainer hat mir gesagt neulich, ich soll jetzt mal den Wattmesser ausschalten. Er will, also ich kann halt aktuell noch nicht nüchtern trainieren, also ich könnte es, aber das ist einfach wahrscheinlich für das nervale System und für den Körper eine zu große Ermüdung. Wir wissen ja, dass Nüchtern-Training auch viel ermüdet, deswegen mache ich das nicht. Er will, dass ich unter 120 Puls fahre. Und ich weiß, dass ich das relativ selten gemacht habe bei dem. Und weil für mich immer Wattwerte wichtig waren. Und da habe ich halt auch, was du gerade sagst, ihm gesagt, naja, mir ist schon bewusst, was ich gerne versuche und wofür ich alles gebe, wenn ich zurückkommen möchte, weil die Konkurrenz schläft auch nicht, die wird auch jeden Tag besser, dann muss ich eigentlich von der Leistungsfähigkeit, um konkurrenzfähig zu sein, stärker sein, als ich jemals war. So, und um das zu erreichen, muss ich ja jetzt einfach, oder einfach die Chance zu haben, das erreichen, muss ich ja Sachen anders machen, als ich sie die letzten 15 Jahre gemacht habe. Sonst, wenn ich das so mache, wie ich es gemacht habe, weiß ich ja, wo man hinkommt, oder wo mein Körper hinkommt. Und ja, das ist halt das, was du im Schwimmen sagst, oder auch diese anderen Sachen, dass man sich halt dafür jetzt Zeit nimmt und die es halt wirklich anders macht.
Ja, der Slogan hieß ja auch Come Back Stronger. Also bitte.
Ja, okay, Konrad Wout, jetzt ist schon 5 Monate später, the pressure is on me.
The pressure is on, nee, aber ganz ehrlich, diese Herangehensweise, jetzt sich die Puzzleteile zusammenzunehmen, ja, und das mit dem unter 120 Puls, na gut, jetzt musst du natürlich die Herzfrequenz relativieren, wie hoch ist deine Maximalherzfrequenz, was bedeutet das denn übersetzt?
Ach so,
aber
ja.
Es bedeutet wahrscheinlich Zone 1, also wirklich, ne, unterhalb jeglicher Laktatbildung.
Genau, also es ging halt einfach darum, natürlich das, was du sagst, wir haben jetzt keine Spirometrie aktuell gemacht und keine Leistungsdiagnostik, also das werden wir vielleicht dann demnächst irgendwann machen, aber so wie du sagst, also einfach wirklich niedrig intensiv, Zone 1 und egal, was da für eine Wattzahl steht, einfach das wirklich mal so umsetzen.
Genau. Das ist gar nicht so einfach, Zone 1 zu treffen. Vor allem beim Laufen nicht. Da kommst du dir dann wirklich albern vor, wenn du dann in deinem Fünfer-Schnitt rumtrippelst, ne? Damit du da mal irgendwie diese Herzfrequenz im Zaume hältst. Beim Radfahren ist das einfacher, das ist etwas dankbarer. Und da kann ich dir nur noch mal eine gute alte Geschichte vom Mark Ellen erzählen. So die Legende, ja, dass der genau dieses Training immer gemacht hat in seinem sogenannten Long Run. Also der war so ein, der hat Oldschool trainiert, so war das halt damals in den 80er, 90er Jahren. Und der hat im Januar oder Februar, wenn der Wettkampf im Oktober war, hat er angefangen mit langen Läufen mit einer Pace von, ich sag jetzt mal irgendwas, ich glaube 9 Minuten pro Meile. Also so richtig, richtig langsam für den. Und hat das jede Woche um ein paar Sekündchen die Pace gesteigert, bis er am Ende seinen Long Run in einer 5,30 Meile gelaufen ist. Also so richtig extrem von ganz unten aufgebaut, das Ding. Und er meinte, das war die Basis für ihn, sein Cardiologic System quasi auf Long Distance Training einzustellen. Und dann, wenn du heute physiologisch überlegst, ja, das war Zone 1 Training. Das hat er ja auch nur einmal die Woche gemacht. Wahrscheinlich gab es dazu auch noch ein paar Intensitäten an anderer Stelle. Und diesen Zone-1-Bereich, den hat er einfach immer weiter ökonomisiert, ohne dass er es so genannt hat. Aber dadurch, dass er immer die Geschwindigkeit leicht erhöht hat, war er wahrscheinlich physiologisch immer im gleichen Bereich und ist einfach nur besser geworden. Ja, und hat diesen Fettstoffwechsel mehr oder weniger hochgezogen, diese Effizienz erreicht, so dass er damals schon in den 90ern einen 2,40-Marathon mit den alten Botten laufen konnte, was du heute umrechnen könntest in eine 2,35 locker, wahrscheinlich sogar schneller.
Thema dieses Training, also Dennis Chevreau sieht man auch, wenn er mal was postet, relativ oft im Winter 33 über 34 Kilometer in Tempo 5,30 bis 5,40 rumlaufen.
Ja, würde ich Wandern nennen, ne? Ist aber arrogant. Wahrscheinlich funktioniert dieses Training für ihn, weil Dennis Chevreau ist ja auch ein 2,35-Mann. Darfst du ja nicht vergessen. Ja, also genau. Irgendwo kommt dann der Speed. Ja.
Genau. Also es gibt Leute, verrückt, die machen das
verrückte
so.
Verrückte Trainingswelt.
Wie bitte?
Ich sagte nur, verrückte Trainingswelt.
Ja, auf alle Fälle. Man kann viel ausprobieren und viel Schnellschrauben drehen und da muss jeder für sich finden, was das Richtige ist.
Ja, aber ich finde euer Konzept jetzt aktuell genau richtig. Also an der Motorik drehen, um die Voraussetzungen zu verbessern, ja, um die Range zu verbessern und das Ökonomisieren an der Schwelle, ja, das kommt ja als letztes. Ja, jetzt musst du an der Motorik arbeiten und den Motor aufbohren. Und das machst du durch polarisierten Ansatz, ne? Entweder richtig schnell oder richtig langsam. Dazwischen ist erstmal zu vermeiden. Ja, und dieser Zwischenbereich, der ist ja wettkampfspezifisch im Langdistanztraining, und der kommt dann quasi die letzten 2-3 Monate. Da wird dann geschliffen. Da kannst du dann Rasmus Svenningsen Training machen.
Genau, aber jetzt ist erstmal Zeit, das andere zu machen und das quasi, was du gerade sagst, das Schleifen kommt dann, wenn es wettkampfspezifisch wird.
So sieht's aus. Und ich kann jetzt frei von der Leber weg trainieren, das ist auch mal wieder lustig. Ich mache einfach nur Sport, wenn ich Zeit habe und mit Bock habe.
Das machst du.
Ohne Plan.
Ohne Plan. Und wie lange geht das Ganze?
Das weiß ich nicht, bis ich einen Rappel bekomme und wieder den Plan scharf stelle.
Okay, bis Konrad wieder Motivation findet.
Ne, motiviert bin ich eigentlich. Aber ich meine, ich habe ja jetzt aktuell kein Ziel. Ne? Da ist es schwierig, einen Plan aufzustellen.
Ja gut, das macht Sinn auf alle Fälle. Aber es ist ja auch mal cool, einfach Sport zu machen nach Lust und Laune und nach Gusto.
Nach Wetter. Wenn mal wieder 30 Grad und Sonne sind, muss das Fahrrad rausgeholt werden.
Okay. Naja gut, dann fragst du den Alten, der sitzt ja immer auf dem Fahrrad und bei Sonne ist er dann wahrscheinlich ein guter Partner.
Ja, das haben wir fest im Plan, dass wir mal wieder zusammenfahren. Aber ich glaube, er würde mir vorher die Bremse zudrehen.
Achso, okay, damit, du bist zu stark aktuell noch.
Ist gemein, ne? Na, ich bin am Montag ein Stück gerollt mit dem Rad. 110 im Durchschnitt Herzfrequenz, aber na gut, ich habe ja auch eine niedrige Herzfrequenz. Aber ein 34er Schnitt ist am Ende rausgekommen. Das war nicht mit Absicht. Es lief halt so gut.
Und der alte Mann ist wirklich dolle, dolle fit. Seniore 2. Ich sage nur, das sind die Daten und Fakten für alle Zuhörer.
Das ist tatsächlich so. Leute, guckt euch mal Ironman Age Group Ergebnisse an. Diese Altersgruppe 45 bis 49, das ist krank, was da an Leistung auf der Straße liegt. Also die Herren sind da wirklich, ich kann jetzt nur für die Herren sprechen, weil ich die Damenergebnisse nicht so verfolgt habe in dem Bereich. Aber da ist, glaube ich, die härteste Altersklasse, um sich zu qualifizieren für einen Irgendwas-WM.
Also Konrad, das also heißt es, die Langdistanz-Expedition hat mindestens noch 5 Jahre Zeit.
Mit Sicherheit. Nee, also ganz ehrlich, für mehr Trainingsvolumen, da muss ich noch in eine andere Lebensphase rutschen. Das muss dann so die Phase sein, wie man so schön salopp sagt, wenn die Kinder raus sind. Weißt du?
Ja.
Da habe ich aber noch ein Stück.
Das ist noch ein bisschen, aber das ist ja auch gut so.
Alright. Kalle, wir haben die Stunde rum.
Genau.
Dann würde ich dich jetzt in Ruhe lassen. Du hast ja schon wieder vor zu trainieren.
Genau.
Was steht denn heute auf dem Menü?
Ich würde jetzt gleich laufen gehen. Danach geht's noch Radfahren. Ja, das ist heute der Donnerstag. Und so nähere ich mich dann wieder bei 20 Stunden. Und ja, also freue mich auf alle Fälle, dass das aktuell schon alles so möglich ist und es, wie gesagt, gut vorangeht.
Dann sehen wir uns im Strava Club. Aloha, Kalle.
Aloha, bis dann. Ciao.